Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 17. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wann wart ihr das letzte Mal richtig krank? Ich hoffe natürlich, dass der Großteil von euch nun lange nachdenken muss. Ob wir schnell krank werden oder nicht, das ist natürlich immer individuell. Die Anfälligkeit für Krankheiten hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab und die Wechselwirkung dieser Faktoren variiert von Person zu Person. Ein starkes Immunsystem zum Beispiel kann dazu beitragen, Krankheitserreger abzuwehren. Faktoren wie Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung und Stressmanagement können unser Immunsystem beeinflussen. Aber auch unsere Gene spielen eine Rolle bei der Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten. Einige Menschen haben möglicherweise eine genetische Prädisposition für bestimmte Krankheiten. Auch die Einhaltung guter Hygienepraktiken, wie regelmäßiges Händewaschen, ist ein relevanter Faktor. Denn die Umgebung, in der wir leben und arbeiten, hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Eine schlechte Luftqualität, hohe Schadstoffbelastung und schwierige klimatische Bedingungen können unser Immunsystem auf eine harte Probe stellen. Was können wir also in unserem Alltag tun, um nicht krank zu werden?
Hadis Health Hacks.
Wasche regelmäßig deine Hände mit Seife und vermeide es, dir ins Gesicht zu fassen, insbesondere Augen, Nase und Mund, um die Übertragung von Viren zu minimieren. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Eiweiß und gesunden Fetten fördert die Gesundheit und das Immunsystem. Und ausreichend Wasser trinken. Das unterstützt die Funktion des Körpers, einschließlich des Immunsystems. Stelle also sicher, dass du genug Flüssigkeit zu dir nimmst. Vor allem genügend Schlaf ist wichtig für die Regeneration unseres Körpers. Ich empfehle euch, schlaft immer mindestens 6,5 Stunden. Regelmäßige körperliche Aktivität fördert die allgemeine Gesundheit und kann das Immunsystem stärken. Es ist hierfür nicht notwendig, intensives Training zu betreiben. Eine ausgewogene Bewegung wird ausreichen und positive Auswirkungen haben. Denkt auch immer daran, chronischer Stress schwächt uns. Techniken wie Meditation, Yoga, Atemübungen oder einfach Zeit für Entspannung können dabei helfen, Stress abzubauen. Und natürlich können regelmäßige Arztbesuche und Gesundheitschecks helfen, potenzielle gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Eine weitere Maßnahme haben wir eben ausgelassen. Impfungen. Sie sind ein wichtiger Faktor zur Prävention von Infektionskrankheiten. Die Hauptfunktion von Impfungen besteht darin, den Körper gegen bestimmte Krankheitserreger zu immunisieren. Durch die Impfung wird das Immunsystem aktiviert, um eine schützende Immunantwort zu entwickeln. Dies ermöglicht es dem Körper, schneller und effizienter auf eine Infektion zu reagieren, wenn er später mit dem tatsächlichen Erreger konfrontiert wird. Eine ganz bestimmte Impfung hat in der Vergangenheit allerdings die Gemüter gespalten. Die Covid-19-Impfung. Corona hat nicht nur einmal die Gemüter gespalten. Vor allem aber hat die Krankheit eine Menge Leben gefordert. Stand März 2024 beläuft sich die weltweit kumulative Zahl der Todesfälle, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung stehen, auf mehr als 703 Millionen. Und auch diejenigen, die Corona überwinden konnten, werden teilweise noch immer von der Infektion verfolgt. Im Januar 2023 litten weltweit etwa 56 Millionen Menschen an Long-Covid. Das bedeutet, sie haben anhaltende Symptome und Gesundheitsprobleme, die sich nach einer akuten Covid-19-Infektion entwickelt haben. Und darüber wollen wir heute genauer sprechen.
Experte der Woche.
Meine Expertin in dieser Woche ist Dr. Ulrike Leimer-Lipke. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und kämpft an vorderster Front gegen Corona. Dafür leitet sie eine Corona-Schwerpunktpraxis in Berlin und ist für ihre Corona-Patienten immer erreichbar mit beachtlichem Erfolg. Uli, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir sprechen heute über ein Thema, was eigentlich keinen mehr interessieren möchte, und zwar Covid und da ganz speziell Long-Covid. Und als erstes fange ich mal mit einer etwas komplizierten Frage an. Kannst du uns den Unterschied erklären zwischen Long-Covid und Post-Covid?
Kann ich. Es gibt den gesetzlichen Vorgabeunterschied, der sagt, Long-Covid ist eine verlängerte akute Erkrankung bis circa 1-2 Monate. Eine Erkrankung, die nicht eine verlängerte akute Erkrankung ist, sondern die sich über 3 oder mehr Monate hinzieht, wird als Post-Covid bezeichnet. Wobei man das Phänomen oft darin sieht, dass die Akutkrankheit scheinbar ausgeheilt ist, die Personen erholen sich und kommen dann in so einen Rebound. Dann weiß man eigentlich schon, das wird Post-Covid.
Ja, ich habe einige Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sind nach wie vor seit langer, langer Zeit arbeitsunfähig. Wie drückt sich ein Post-Covid-Syndrom, PCS, aus?
Ein PCS drückt sich in der Wahrnehmung des Patienten erstmal so aus, dass er gegenüber der vorherigen Kraft keinerlei Vergleich mehr zustande bringt. Es gibt eigentlich ein Symptom, was so gravierend ist und trotzdem nicht bemerkt wird. Das wurde jetzt vor anderthalb Jahren auch international veröffentlicht von der RWTH Aachen. Und dabei handelt es sich um die Relaxatio, super Fachwort, Relaxatio Diaphragmatica. Keiner versteht's, klingt aber gut.
Hört sich in der Zwerchfell an.
Genau. Und relax ist ja eigentlich nett. Aber das Problem ist, dass im Zuge dieses PCS, was offiziell halt multisystemisches Entzündungssyndrom heißt, ein Kernsymptom ist, dass das Zwerchfell als führender Atemhilfsmuskel in einem Tempo bereits in der Akuterkrankung abbaut. Ganz, ganz rasant. Das hat einen medizinevolutionären Hintergrund, der würde jetzt zu weit führen. Aber das macht allen das Leben furchtbar schwer. Es passiert eins, wir arbeiten im normalen Alltag in so einer Reservekapazität. Wir brauchen nie alles von unseren Möglichkeiten. Und dann fahren wir unser 200-Stunden-Kilometer Auto immer schön mit 50 bis 100 und fühlen uns gut. Und haben ja in unserem Neuronen drin, hey, da ist noch so viel Luft, wenn du mal was brauchst. Und wenn wir jetzt Treppen laufen, 2, 3, 4 Etagen, ist das ganz normal. Ein Mensch, der heute 2, 3, 4 Etagen läuft, läuft im Rahmen vom PCS noch 2, 3, 4 Stufen, beziehungsweise 7 oder 10. Und dann ist Ende, wie eine Mauer, da geht nichts mehr. Und das ist, weil das Atemhilfssystem, insbesondere das Zwerchfell, einfach blockiert und dicht macht, weil es überhaupt keine Kraft hat. Folge, wenn ich schon in dem Bereich nicht weiterkomme, bewege ich mich immer weniger und weniger und versuche in der Reservekapazität zu bleiben, damit ich den Tag schaffe, mit dem Ergebnis, dass der Rest des Muskelapparates abbaut. Und was kaum einer weiß, der Muskel ist Tatsache auch ein endokrines und exokrines, sagt keinem Nichtarzt jetzt was, aber wie die Schilddrüse oder die Nebennierenrinde produziert auch ein Muskelhormone. Was bedeutet, je schlechter unsere Kapazität in der ganz normalen Möglichkeit, einen Schritt vor den anderen zu tun, umso stärker greift dies auch auf unsere Möglichkeiten zu denken, dabei zu sein, uns zu erinnern, aufs Gedächtnis zu. Man glaubt nicht, mit welcher Komplexität das um sich greift. Und ein Mensch wie du und ich, die hier ihr Ding jeden Tag machen und nie darüber nachdenken, kommen an Grenzen, die wir uns nicht vorstellen können. Ich habe Patienten, die kommen in die Praxis mit dem Rollator, 25 Jahre alt, und ich muss die sofort hinlegen.
Also ist die Einschränkung der Atmung, die führt auch dazu, dass diese ganzen mentalen Symptome am Ende stattfinden? Oder
ist allein, es, um Gottes Willen. Aber sie verstärkt alle die Symptome, die durch diesen generalisierten Entzündungslevel, der im Körper messbar ist, wir haben dafür zahlreiche Laborparameter, natürlich nicht verbessert wird dadurch, sondern durch die verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen, sich immer mehr ergänzt. Man befindet sich quasi in einem Teufelskreis, weil die Tools, die wir normalerweise nutzen können, damit es uns wieder besser geht, die fehlen. Und diese Zwerchfellschwäche ist ein Symptom, aber es ist natürlich ein Leitsymptom.
Was sind denn die anderen Symptome? Also mit was präsentieren sich die Patienten, wenn sie zu dir kommen?
Na, das, womit sie sich hauptsächlich präsentieren, ist die Schwäche, sowohl physisch als eben auch geistig, mental. Tatsächlich ganz schrecklich ist diese Fatigue, die Störung auch des Rhythmus, wann kann ich schlafen, wann kann ich wach sein, und ein immenses Schlafbedürfnis. Ich habe relativ viele Patienten, die nach einer Viertelstunde denken, bereits ermüden, also Menschen, die sonst stundenlang am Rechner sind und dann eben schlafen müssen. Diese Fatigue ist ein Leitsymptom, was die Patienten mitbringen. Klar haben wir es in den letzten knapp 2 Jahren in vielen wissenschaftlichen Intensivkursen und allem auseinandergepflückt. Wir wissen auch, was woran liegt. Aber der Patient bringt diese fürchterliche Schwäche mit, zusammen mit der Atemstörung, die ihm meistens nicht bewusst ist, weil er ja nur noch das atmet, was irgendwie geht. Und wenn ich das in den Patientenseminaren erzähle, dann ist immer, oh, ja. Aber das sind die Dinge, die wir sehen, was jetzt für uns bedeutet, im Hintergrund zu gucken, woran liegt's. Und dazu kommen wir ja bestimmt noch.
Genau, nur kurz zur Erklärung. Fatigue ist diese schwere, extreme Erschöpfung, richtig?
Genau, die Müdigkeit. Und sehr spannend ist, die Fatigue ist eigentlich nichts Krankes, sondern eine Fatigue, eine akute Fatigue, kennen wir alle schon seit Kind an. Schlaf dich gesund. Was tut ein Tier, wenn es krank ist? Es geht in die Höhle und erholt sich. Das Problem bei der chronischen Fatigue, also beim PCS, ist ja völlig normal, dass wir in der Krankheit erschöpft und müde sind. Sollen wir, damit der Körper seine Kraft auf die Immunabwehr legt. Aber er kommt da nicht raus. Und das ist ein Hauptsymptom des PCS.
Wie ist es mit den beschriebenen Geruchs- und Geschmacksstörungen, die man in einer akuten Covid-Infektion hat?
Es ist relativ selten, dass sie fortdauern, aber es kommt vor und ist dann auch tatsächlich schwer therapierbar.
Wissen wir, woran das liegt?
Ich weiß es bis heute nicht genau. Es gibt viele Theorien. Wir reden natürlich auch von Entzündungen des Nervensystems. Wenn wir ein generalisiertes Entzündungslevel haben, dann haben wir eine Entzündung auch des Nervensystems. Und da scheinen diese Geruchs- und Geschmacksnerven von der Synapsenübertragung wie Wackelkontakte zu haben. Einfach nicht anzuspringen.
Gibt es bestimmte Menschen, die besonders dafür ein Risiko zeigen für ein PCS?
Tatsächlich mehr Frauen als Männer. Tatsächlich erstaunlich viele junge Menschen. Und natürlich Menschen, die generell ihr Immunsystem bereits ordentlich beschäftigt haben vorher, ohne dass sie das je gemerkt hätten, haben natürlich auch erhöhtes Risiko. Und interessanterweise Menschen, die sich aus einer Stresssituation heraus, sei es die Arbeit, sei es eine Familie mit 4 Kindern, sei es was auch immer, sich die Zeit, um eine Akuterkrankung auszuheilen, nicht nehmen können. Das scheint ein ganz wichtiger Faktor zu sein. Was ich denke, was super wichtig ist, und da greife ich auf frisches neues Wissen aus dem Long-Covid-Netzwerk unserer Kassenärztlichen Vereinigung zurück, wo wir vor 2 Wochen einen hochinteressanten Vortrag von den Beatmungspulmologen hatten. Die Lunge hat damit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Selbst die Beatmungspulmologen sagen, das haben sie untersucht, die sogenannte weiße fibrosierte Lunge mit der Störung, die gibt es nicht. Nach 120 Tagen haben sich die Lungen erholt. Und das ist für alle wichtig, weil das Problem in dem ganzen Motor liegt und tatsächlich die Lungen, alles was untersucht wird, auch die CTs, die wir veranlassen, sind alle fein. Beruhigend.
Das ist schon mal sehr beruhigend, aber ich frage mich immer noch, was ist genau die Ursache?
Wenn ich es wüsste, hätte ich einen Nobelpreis für Medizin.
Okay. Aber es gibt schon die Korrelation zu einer Covid-Infektion.
Nicht allein. Nein, denn das multisystemische Inflammations- oder Entzündungssyndrom, das gibt es seit Zehntausenden von Jahren. Es gab immer wieder Tiere, die nicht aus der Höhle rausgekommen sind. Eine sehr bekannte Krankheit, das Pfeifersche Drüsenfieber, löst das ganz häufig aus. Also ich habe das selber erlebt. Meine Tochter hat mit 17 Pfeifer bekommen, ein Pfeifersches Drüsenfieber. Die musste das Abi verschieben, weil sie 17 Monate gebraucht hat, bis sie aus dieser Fatigue tatsächlich rausgekommen ist. Fatal ist natürlich, dass man in dem Alter manchmal Fatigue mit Pubertät verwechselt. Und in dem Fall war es aber klar. Also da sollte man doch mal immer auch dran denken und sehr häufig. Und das sind die Fälle, wo es wirklich echt hart ist und den Patienten geht's wirklich schlecht. wird eine früher mal gehabte pfeifersche Infektion, pfeifersches Drüsenfieber durch Covid, durch Akut-Covid reaktiviert, sodass ich quasi ein doppeltes Fatigue habe. Und da kämpfen wir mit allen Mitteln. Gott sei Dank haben wir mittlerweile gute Waffen, um die Patientinnen und Patienten auch aus diesem Zustand dann wieder in die Bewegung und nach zurückholen zu können.
Also was der eine oder andere schon mal gehört hat, ist das Chronic Fatigue Syndrom.
Genau.
Ist das Teil des gleichen Formkreises?
Ja, das Chronic Fatigue Syndrom ist eigentlich, wie gesagt, ursprünglich die Schutzfunktion des Körpers, die aber nicht aufhört. Und warum hört die nicht auf? Weil das Immunsystem aus irgendeinem dummen Grund nicht in der Lage ist, diesen Feind vernünftig zu bekämpfen. Und solange die Antwort vom Immunsystem nicht kommt, alles gut erledigt, so lange kämpft das weiter. Also bleiben wir liegen, blöd gesagt oder einfach gesagt. Und dieses Chronic Fatigue Syndrom kriegen wir nur in den Griff, wenn wir dieses Wort multisystemisches Entzündungssyndrom auseinandernehmen und ganz genau anschauen, multisystemisch. Dieser kluge Beatmungspulmologe, von dem ich gerade sprach, hat es so genannt, dass das wie so ein Mini-Mini-Mini-Multi-Organ-Geschehen ist. Du findest überall was. So. Also fangen wir damit an, erstmal ganz breit zu gucken, wo finden wir was.
Wie macht ihr das?
Labordiagnostik und Mikrobiomdiagnostik, Stuhldiagnostik. Mhm. Das ist eigentlich die beeindruckendste Untersuchung. Interessant ist, dass schon in der gesunden Bevölkerung etwa nur die Hälfte eine gesunde, vernünftige Wald- und Wiesenflora und Fauna im Darm hat. Wir haben jetzt mehrere tausend Mikrobiomuntersuchungen durchgeführt und haben tatsächlich bis letzte Info, die ich habe, war Donnerstag 112 gesunde Mikrobiome von etwa 5.500 Untersuchungen in unserem interdisziplinären Netzwerk. Das ist irre. So. Und daraus folgt eins. Wir können das gar nicht alleine behandeln. Wir sind gar nicht in der Lage, die Tablette zu geben, zu sagen, du kriegst hier Pille und dann wird alles gut. Ich träume von durchschlagenden Erfolgen wie BC007 und anderen Dingen. Aber jetzt stelle ich mir gleichzeitig vor, die Inflammation, also die Entzündungssituation im Darm oder die Verschiebung der richtigen Flora im Darm führt dazu, dass womöglich verschiedene Medikamente auch gar nicht so verstoffwechselt werden, wie die Testreihen und Studien das gerne hätten. Wir sind, und das ist auch das Schöne daran, ich bin mit über 60 endlich in der Medizin angekommen, wo ich nicht mehr alleine arbeiten kann. Und ich bin so dankbar, dass alle Patientinnen und Patienten, also man darf nie alle sagen, aber in dem Fall würde ich schon sagen, so motiviert mitmachen und wissen, dass sie, die Herrin und der Herr, in ihrem Körper gerade wieder wären. Die entwickeln eine Sensibilität und einen Willen und stellen Ernährung um. Wir arbeiten danach unter anderem den Studien aus der Neuropädiatrie und von der LMU München, auch mit ErnährungsberaterInnen zusammen und erleben, dass Menschen, die da nie drauf achten mussten und auch nicht drauf geachtet haben, sich auf einmal mit sich auseinandersetzen. Und wir erleben immer wieder, dass Patientinnen und Patienten Dinge verändern, die sie sich selber nicht zugetraut hätten. Und damit sehen wir innerhalb von 4 bis 8 Wochen gerade in diesem Bereich ganz viel Verbesserung, wir sehen viel Veränderung und wir nehmen gerade im kognitiven Bereich bereits nach 3 bis 4 Wochen wahr, dass Patientinnen und Patienten sagen, es geht sehr, sehr langsam, es ist Sisyphus, aber es bewegt sich. Und schön ist, wenn ich eine Patientin, die vor einem Dreivierteljahr bei uns liegend kam, jetzt als Sozialbetreuerin für meine Patientin als Mitarbeiterin einstellen durfte. Das macht uns glücklich. Ich habe einen wunderbaren ärztlichen Kollegen, der in meiner Praxis mitarbeitet jetzt, den ich ebenfalls als Long-Covid schwerst betroffenen Patienten kennengelernt habe. Das sind Glücksmomente und ich denke, das sollte uns Mut machen, durchzuhalten, weil die Therapie ist elend kleinschrittig. Also dreiviertel Jahr ist nix.
Lass uns mal zurückgehen in die Diagnostik, also Labor, Mikrobiomanalyse. Hat die Bildgebung eine Rolle?
Eine kleine, eigentlich kaum. Der Anfang ist immer das Mikrobiom und das Labor. Und dann entscheiden wir gemeinsam nach Mikrobiom und Labor, wie wir weitergehen. Ja, wenn es eine Vorgeschichte in der Lunge gibt, wenn es Lungenerkrankungen gibt, die vorbekannt waren, natürlich kontrollieren wir mit CT. Viel eher gucken wir uns aber auch mal CT des Abdomens und tatsächlich leider, das sind überwiegend männliche Patienten, auch in einem engen Schulterschluss mit den Kardiologen, die MRTs des Herzens an, weil diese Myokarditis, also die Entzündung des Herzmuskels oder des Herzbeutels, bei Männern mehr auftreten als bei Frauen.
Und dann die Behandlung, wie sieht die aus, außer der Ernährungsumstellung, gezielte Supplemente?
Genau. Die Stoffwechselumstellung ist natürlich immer individuell, weil sie davon abhängt, was ich dort sehe. Und ist immer eine Säule, ohne die es nicht geht. Weil sie natürlich, wenn das nicht in Ordnung ist, alles, was ich an den anderen Stellen versuche zu therapieren, immer wieder neu entzünden würde. Und das verstehen alle auch gut. Und dann widmen wir uns natürlich diesem wichtigen Thema dysfunktionaler Atmung, also der Erschlaffung der Atemhilfsmuskulatur, leisten da gemeinsam Aufbauarbeit. Und dann gibt es damit verbunden spezielle, ganz spezielle Muskeltrainings. Wir arbeiten mit manueller Vagustherapie, Tatsache noch nicht lange, aber wir haben auch eben Spezialisten im Netzwerk, die das eben auch wieder ausbilden, und wir haben vor allem auch die dritte Säule, auf die wir sehr Acht geben müssen, nämlich die Veränderungen in der Zelle. Wir sehen als eine ganz typische Eigenschaft, das sehen wir im Labor, eine Schwächung in der Zelle. Das gibt einen Stoff, der ist so das Zellbenzin, das Zellshell. Den nennt man ATP. Du erinnerst dich, das Zeug, was wir nach anderthalb Stunden vergessen nach dem Staatsexamen, wie die Atmungskette geht. Ja, ganz kompliziert, aber einfach gesagt haben wir Kraftwerke in der Zelle, das sind die Mitochondrien. Und wir haben einen Stoff, der heißt ATP, nicht Jet, nicht Shell, nicht Aral, aber im Grunde so denkbar. Und der wird in den Mitochondrien hergestellt. Blöd ist nur, jetzt habe ich hier immer wieder Entzündung. Das heißt, ich brauche ohne Ende ATP, um das Feuer am Laufen zu halten. Also arbeite ich an der Entzündung, unterstütze ich natürlich auch die Zelle. Umgekehrt, eine ganz schwache Zelle kann mir halt wenig helfen, Entzündung rauszubringen. Und da hat 2019 ein kluger Mensch, Professor Semenza, mit seinen Kollegen Radcliffe und Kaelin rausgefunden, dass es ja ganz interessant ist, was dieses Höhentraining bei Leistungssportlern macht. Und dieses Höhentraining könnten die Patienten natürlich nicht machen. Also auf 3000 Meter Fahrrad fahren, kriegen die nicht hin, kriege ich auch nicht hin. Aber die haben rausgefunden, dass wenn man in die Höhe geht oder die Höhe über ein Gerät simuliert, dass ein Faktor ausgeschüttet wird, der das ganze System auf Echo schaltet. Das heißt, dieser Faktor, Wissenschaft HIF-1-Alpha-Faktor, löst aus, dass viele Stoffwechsel im Körper sich optimaler einstellen und wir so quasi intrazellulär mehr Sauerstoff gewinnen, um die Mitochondrien sozusagen wieder in Gang zu bringen, wobei man kaputte Mitochondrien nicht reparieren kann. Die werden abtransportiert über eine körpereigene Müllabfuhr, die nennt sich Autophagie. Und durch dieses Training, da gehen wir es eigentlich ziemlich cool. Die Patienten werden in so einem speziellen neurokoordinativen Stuhl durchbewegt. Also man nimmt es als Massage wahr und werden dann auf einen virtuellen Berg geatmet, indem sie mittels einer Maske dünneren Sauerstoff atmen. 3 Minuten Harz, 3 Minuten Sylt. 3 Minuten Fichtelgebirge, 3 Minuten Sylt. Und so steigern wir uns. Und schön ist, wenn wir gemeinsam dann mal vom Kilimanjaro gucken. Auch das gibt's oft, aber es dauert. Und diese Therapie, ich nenne das Training, weil sie auch ermüdet am Anfang. Und Patienten manchmal sagen, ich komme in einen Crash. Und da müssen wir viel mit dem Patienten auch gucken, woran liegt es, was ist es. Aber Tatsache habe ich auch zum Thema Crash vielleicht mittlerweile mehr Verständnis und Erklärung. Und je mehr man versteht, umso weniger kommt der Crash. Tatsächlich ist es wirklich so, die ersten paar Male sind ermüdend. Mhm. Und dann merkt man es aber Schritt für Schritt für Schritt. Und ich habe halt relativ viele Patienten, die das wie eine Erhaltungstherapie dann auch über Wiedereingliederungsphasen in den Berufsalltag fortsetzen, in einer dünneren Frequenz. Das ist für uns übrigens so eine der wichtigsten Informationen, weil es für die Menschen so wahnsinnig wichtig ist. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir einen Wiedereingliederungsantrag stellen. Und das ist auch für uns ein Ziel, die Menschen reintegrieren, eben auch in ihre sozialen Kontakte, die nun mal über Arbeit auch funktionieren. Wir sehen aber relativ viele Patientinnen und Patienten, die zumindest über eine längere Zeit auch nicht in die Vollzeit zurückgehen. Es ist eine sehr, sehr aufwendige, fordernde und aufgrund der großen Ablehnung, die Patienten so lange erfahren haben, für viele auch ganz wichtige Arbeit im Zuhören. Für die ist schon irre wichtig, wenn wir Laborwerte finden, die denen sagen, ey, du bildest dir das nicht ein.
Ja. Gibt es denn irgendwas, was man präventiv machen kann?
Ja, es gibt tatsächlich was. Mhm. Also das eine ist sicherlich, was jeder kann. Es gibt da 2 Wege. Der eine Weg ist eine vegan anti-entzündliche Ernährung, auf die man umstellen kann. Man sollte nicht allzu lange fasten, wenn man nicht gleichzeitig auch die Kraft dafür hat. Aber man kann ohne weiteres auf Zucker verzichten und auf Mehl. Damit geht's eigentlich los. Wer das schon mal schafft, ja, gewinnt Kraft, weil der Zucker ja so ähnlich ist wie ein laufender Motor einer Bahnschranke. Du hast nichts von der kurzkettigen Energie, jedenfalls nur kurz für einen Sprint und dann ist vorbei. Und gerade Weizenmehle sind sicherlich nicht gute, keine guten Energielieferanten. Und der andere Weg, damit alle Herren, meistens sind es tatsächlich die Männer und die Jungs, nicht traurig sind, der ketogene Weg, der heißt Fleisch, Fisch, Geflügel, Salat ohne Ende, Gemüse ohne Ende, Fett ohne Ende, gute Fette ohne Ende. Tatsache gehört Butter zu den besten Fetten, die wir kennen.
Absolut.
Zum Beispiel der Bulletproof Coffee vielleicht schon mal gehört. Ja.
Lange Zeit selbst getrunken.
Genau. Das ist ein Weg, den man auch gehen kann. Den mache ich jetzt seit Silvester mit dem Raclette habe ich angefangen. Vorher habe ich vegan gemacht und beides ist einfach eine Typfrage. Schön ist, dass es beides gibt. Tatsächlich gibt es dazu eine ganz hervorragende Studie von der LMU München, die das mit Intensivpatienten tatsächlich sogar gemacht haben. Und bei den Neuropädiatern, gerade bei diesen mentalen und zerebralen Entzündungen, ganz wichtig, da gibt es sogar Leitlinie nach diesem Keto-Prinzip sich zu ernähren. Und da ich im sehr engen Kontakt mit den Neuropädiatern bin, weil ich halt sehr viele, sehr junge Patienten auch sehe, sehe ich auch, wie die wieder ans Laufen kriegen, wenn es so schwerst Fälle sind. Und die haben bis hin zu Kochkursen eine ganz klare ketogene Ausrichtung, was für die jungen Leute auch 1000-mal spannender ist als vegan. Wobei, vegan ist super. Ich mache es genauso auch gerne. Aber schön, wenn es beides gibt. Das kann jeder tun. Und was jeder tun kann, wir können gerne gleich eine Sekunde Gymnastik machen, weil es dauert, naja, 10 Sekunden dauert. Es gibt eine Atemübung, die man machen kann und ist ja natürlich über das Radio immer schwer zu machen, aber wer mag, wir werden sicherlich ab April YouTube-Videos auf unserer Website haben, wo eine unserer Bewegungskolleginnen das genau auch zeigt. Es gibt einfach spezielle Atemübungen, sogenannte hypopressive Atmung. Mhm. Mittels der hypopressiven Atmung, wo wir atmen, ohne zu atmen. Also relativ simpel, ich atme alles, was ich habe, aus, halte mir die Nase zu, damit ich nichts wieder einatme und drücke mich auf mit quasi Muskelkraft. Mhm. Und alle sagen, oh, es tut weh und es zieht. Und ich sag ja, gut so. Gut so, wenn es zieht. Und dann müssen viele auch husten. Aber dieses Husten kommt endlich mal aus dem Zwerchfell raus. Mhm. Das ist eine Übung, die mache ich jetzt seit einem Dreivierteljahr. Jeden Morgen und im Tagesverlauf, wenn ich es zeige. Ich hatte im November selber einen echt fiesen Covid-Verlauf. Ich habe auch lange gebraucht. Aber dieses auch in der Zeit tägliche Atemüben hat sicherlich viel gerettet.
Was empfiehlst du Menschen, die uns jetzt zuhören und die meinen, ich könnte auch ein Fatigue-Syndrom haben? Was können die tun? An wen können die sich wenden?
An uns sehr gerne. Wir sind Long-Covid-Schwerpunktpraxis, haben in Berlin 2 Standorte, allerdings den diagnostischen Standort hauptsächlich in Reinickendorf. Wir haben im Bundesgebiet mittlerweile in Niedersachsen 2, in Nordrhein-Westfalen 2 Praxen, in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Da sollen jetzt auch weitere sich noch anschließen. Und was ich finde, was sehr wichtig ist, was wir machen, ist, wir haben jede Woche Fallkonferenzen, so wie man das früher aus der Tumorheilkunde kannte, und besprechen alle die Fälle, wo wir einfach nicht ein klares Bild haben, mit allen Disziplinen, mit Internisten, Kardiologen, Orthopäden. Wir haben auch kooperierende neurologische Praxen, mit denen wir immer diese Dinge besprechen. Insofern, wir bitten einfach darum, sich über die Therapieleitstelle bei uns zu melden, weil wir es sonst nicht schaffen würden. Das steht auf der Website covivid.de. Auf der Website ist die Telefonnummer. Termin vereinbaren und vor allem anderen. Ich halte jeden Samstag um 9 Uhr ein Patientenseminar, in dem ich erkläre, was das eigentlich ist und wie wir es verstehen. Und das kann man auch sich den Link sehr leicht über die Terminhotline besorgen. Und da habe ich schon oft die Rückmeldung gekriegt, dass das so ein schöner Einstieg ist, um überhaupt zu verstehen, wie ist unser Ansatz. Weil es sind mittlerweile 11 verschiedene Bausteine, mit denen da natürlich auch immer je nach individueller Situation gespielt und gehandelt werden kann.
Ja, super, Uli. Vielen Dank für den spannenden Austausch. Ich glaube, wir könnten uns noch eine Stunde über Atemtechnik unterhalten, über das Mikrobiom, über viele andere Dinge. Vielen Dank für deine Zeit und für die wertvollen Hinweise.
Danke.
Die Fakten der Folge.
Long-Covid ist eine verlängerte akute Erkrankung, die 1 oder 2 Monate andauert. Post-Covid ist eine Erkrankung, die sich über 3 oder mehr Monate erstreckt und oft nach scheinbarer Genesung auftritt. Post-Covid äußert sich zunächst durch eine drastische Schwächung im Vergleich zur vorherigen Kraft. Ein herausragendes, oft unbemerktes Symptom ist die Abnahme der Muskulatur, insbesondere des Zwerchfells. Es beeinflusst die Atmung erheblich, was zu einer eingeschränkten körperlichen Aktivität führt. Schwäche, sowohl physisch als auch geistig, sowie eine ausgeprägte Müdigkeit und Schlafstörung sind außerdem häufige Symptome. Geruchs- und Geschmacksstörungen können auftreten, obwohl sie eher selten sind. Die Diagnose erfolgt durch Labordiagnostik und Mikrobiomanalysen und die Behandlung umfasst eine individuelle Stoffwechselumstellung, gezielte Nahrungsergänzungsmittel und spezielle Muskeltrainings. Ein spezielles Höhentraining, simuliert durch verminderte Sauerstoffzufuhr, wird ebenfalls empfohlen. Vegan antientzündliche Ernährung oder eine ketogene Ernährung, also Fleisch, Fisch, Gemüse und gute Fette, werden als präventive Maßnahmen vorgeschlagen, genau wie hypopressive Atemübungen, bei denen ohne Luft zu holen sich aufgerichtet wird. Die Therapie ist individuell und erfordert die Zusammenarbeit von Patienten und Ärzten. Und dann gibt es noch eine weitere Innovation, die ich euch nicht voranhalten möchte. Seit Februar diesen Jahres gibt es ein digitales Monitoring für Patienten. Vor 2 Jahren wurde das digitale Monitoring für Herzpatienten entwickelt, nun wurde es für Post-Covid angepasst. Der Arzt enthält bei Auffälligkeiten eine Nachricht und kann schnell auf die Messungen und Informationen reagieren. So haben die Patienten selbst ein kontinuierliches Feedback, sind aber gleichzeitig gesichert durch die Online-Anbindung an den Arzt. Das Faszinierende ist, dass die Patienten auch kleinste Fortschritte wahrnehmen können und der Arzt Überlastung viel schneller erkennen und so gemeinsam mit den Patienten die Therapie optimal einstellen kann. Gerade auch in der Wiedereingliederung in das Berufsleben können Ärzte darauf achten, dass die Belastungen nicht zu hoch sind, aber auch immer ein Trainingseffekt für die individuelle Gesundheitssituation der Patienten besteht. Das war Mission Gesundheit für diese Woche. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtech.de. Ich bin gespannt auf eure Fragen und Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Hülsenfrüchte als Proteinquelle nutzen. Hülsenfrüchte sind eine ausgezeichnete pflanzliche Proteinquelle. Und Proteine sind entscheidend für den Aufbau und die Reparatur von Geweben im Körper und spielen eine wichtige Rolle für Muskeln, Enzyme und das Immunsystem. Außerdem enthalten Hülsenfrüchte viele Ballaststoffe, die die Verdauung fördern, den Blutzuckerspiegel regulieren und das Sättigungsgefühl erhöhen. Die meisten Hülsenfrüchte sind fettarm und enthalten vorwiegend gesunde, ungesättigte Fette. Dies macht sie zu einer gesunden Nahrungsoption. Vor allem auch für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, sind sie eine wunderbare Alternative. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Hülsenfrüchte als Proteinquelle nutzen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.